Okay. Während die Kinder gerade noch rübergehen, vielen Dank für alle Gebete. Josia wurde jetzt letzte Woche operiert. Es geht ihm soweit gut. Sie sind noch im Krankenhaus. Deswegen ist meine Frau auch nicht hier, lässt auch lieb grüßen. Es geht soweit gut. Es dauert halt immer eine Weile, bis dann wieder alles soweit geheilt ist, dass er auch aufstehen kann. Wir hoffen, dass er morgen oder übermorgen nach Hause kommen kann. Aber danke für alle Gebete. Und genau. Könnt gerne weiter beten, aber wir hoffen besonders, das war ja auch gedacht, er muss dann auch in 2 Wochen, wie viele andere, dann auch zur Schule, er wird eingeschult, dass er das soweit alles hergerichtet ist, dass er dann auch zur Schule gehen kann, dass es nicht ganz so offensichtlich ist, was er dann alles hatte. So, danke für alle Gebete. Und während noch ein paar wieder von den Herausbringen der Kinder zurückkommen, schön, dass auch einige jetzt in der Ferienzeit hier sind und uns auch besuchen. Michi, schön, dass du wieder da bist. Ja, mit deiner Frau. Herzlich willkommen, alle beide. Ja, sehr gerne. Und Christian und Annalena sind da mit ihren Kindern. Freut uns sehr. Wir wollen dann aber auch hören, was der Herr uns sagen möchte. Und es klingt vielleicht nicht besonders ermutigend, wenn du die Überschrift schon gelesen hast, der Anfang vom Niedergang. Aber vielleicht fühlen wir uns manchmal so und vielleicht denken wir, boah, das geht nicht so, wie es sein sollte und irgendwie alles geht schief. Und gerade vielleicht auch, wenn man Menschen kennt, wo man sagt, die haben doch so gut angefangen. Vielleicht Bekannte, Prediger oder andere Menschen und vielleicht auch in der Gemeinde, wo du herkommst, wo du früher warst, die treu im Dienst waren und jetzt nicht mehr oder was ganz anderes verkündigen. Oder auch Geschwister, die du kennst, wo du sagst, die waren früher ständig in der Gemeinde, mit denen bin ich groß geworden und jetzt wollen sie entweder von Gott gar nichts zu tun, hören, gar nichts mit ihm zu tun haben oder, naja gut, sie gehen dann und wann, aber ihr Leben spiegelt das nicht wider. Und wir fragen uns dann immer mal wieder, wie konnte es dazu kommen? Wir erinnern uns, wie es einmal war und wundern uns, was ist passiert? Und kann das auch mir passieren? Und in der Regel ist es nicht irgendwie eine plötzliche, die ganze Zeit bin ich mit dem Herrn gewandelt und dann passiert dieses Ereignis und dann ist alles anders, sondern häufig ist es ein Prozess, eine schleichende Entwicklung, wo es einfach kleine Schritte gab, wo man sagt, naja, muss man vielleicht nicht ganz so eng sehen oder ja, ich muss da nicht ganz so treu dabei sein. Und man macht kleine Kompromisse und das führt dann nachher dazu, dass man ganz weit vom Weg abkommt. Und Gott hat genau für diesen Fall die Bücher Könige geschrieben. Die werden explizit geschrieben, weil das Nordreich später in die Gefangenschaft nach Assyrien geht und das Südreich nach Babylon in Gefangenschaft geführt wird. Und alle Israeliten fragen sich, wir sind doch Gottes Volk. Wie konnte uns das passieren? Wie konnte es dazu kommen? Und Gott schreibt es auf. Und er schildert die Geschichte. Und das ist nicht einfach nur eine Geschichte, damit man Geschichtsunterricht hat und weiß, was vor 3500 Jahren passiert ist. Sondern er schreibt das auf, um genau diese Frage zu erklären, wie konnte es dazu kommen? Und das natürlich auch als Warnung für uns, dass das nicht so weit kommt. Und anfangen müssen wir mit König Jerobeam, beziehungsweise wir hatten natürlich schon das gemeinsame Reich und letzte Woche auch mit Rehabeam, dem König des Südreiches oder erst des gemeinsamen Reiches, aber durch seine Entscheidung zu sagen, nee, ich will auf meinen Rechten bestehen, ich werde mich durchsetzen, dass das Reich geteilt wurde. Der Grund, warum wir unbedingt Jerobeam anschauen müssen, finden wir in 2. Könige 17. Ich lese das kurz vor, wir kommen dann zu dem Text, der hier dran steht, in 1. Könige 12. Aber ich lese aus 2. Könige, also erheblich später, ziemlich am Ende, wo das Nordreich dann in Gefangenschaft geführt wird, was ich eben schon angedeutet habe. Und in 2. Könige, Kapitel 17, Da heißt es in Vers 21, denn er hatte Israel vom Haus Davids losgerissen und sie hatten Jerobeam, das ist, um wen es heute gehen soll, dem Sohn Nebats zum König gemacht. Jerobeam aber hatte Israel davon abgebracht, dem Herrn nachzufolgen und hatte sie zu einer großen Sünde verführt. Und die Söhne Israel lebten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie wichen nicht davon ab, bis dass der Herr Israel von seinem Angesicht fortgeschafft hatte, so wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land gefangen nach Assur weggeführt. Und das ist so bis auf den heutigen Tag. Er sagt, mit Jerobeam hat es angefangen, jedenfalls für das Nordreich. Wir werden auch noch zu Königen des Südreiches kommen. Aber wieder, es fängt mit ihm an. Und er hatte Israel zur Sünde verführt. Wie hat er das gemacht? Nun, wir werden darauf in der Predigt eingehen. Aber wir müssen von vornherein verstehen, es war nicht, er hat sie gezwungen, sondern er hat sie verführt. Verführung heißt, sie haben das dann aus eigenen Stücken mitgemacht. Nicht, er hat ihnen den Arm umgedreht und sagt, ihr betet jetzt an, sondern er hat durch sein Vorbild, durch das, wie er gelebt hat, durch das, wie er selber Götzen aufgestellt hat, hat er andere in diese Richtung geführt, zu sagen, naja, wenn der König das macht, dann darf ich das auch. Sagst, naja, siehst du, das betrifft mich nicht, ich bin kein König, werde nie König sein. Aber viele schauen auf dich. Sagst, naja, auf mich schaut keiner, ich bin nicht so wichtig. Ja, wie schaut es in der Familie aus? Wie schaut es bei denen aus, die wissen, dass du in die Gemeinde gehst? Die schauen schon. Sagen, okay, wie sieht es bei dir aus? Verführen wir andere in dem, wie wir uns verhalten? Und wieder, mir geht es nicht darum, dass wir, wie nennt man das heutzutage, Jerobeam-Bashing machen, also ihn schlecht machen, sondern diese Sachen sind nach 1. Korinther 10 für uns geschrieben. All dieses widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also es soll nicht sein, ja, wie konnte der nur, das würde ich nie tun, sondern lass mich von ihm lernen. Wie ist es bei ihm dazu gekommen, damit ich nicht auch falle? Weil ich stehe nicht drüber. Ich nicht und du auch nicht. Wir sollen das als Warnung auffassen. So ist es beabsichtigt, uns dort zu helfen. Und so kommen wir dann zu 1. Könige, Kapitel 12. Und wir hatten eben schon, Charles hat es vorgelesen, 1. Könige 11 gelesen. Und wir sehen, wie gut eigentlich Jerobeam angefangen hat. Er war so ein tüchtiger Arbeiter, dass er vom König Salomo beobachtet wurde und er sagte, den will ich als Aufseher über meinen Dienst haben. Aber dann hat er irgendwie das mitbekommen, ist neidisch, also Salomo neidisch auf Jerobeam geworden und wollte ihn umbringen. Er ist dann nach Ägypten geflohen. Bis zu dem Zeitpunkt lesen wir nur das Positive. Dann kommen wir 1. Könige Kapitel 12 und fangen mit den Versen 25 bis 27 an. Und Jerobeam baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin. Und von dort zog er fort und baute Phnuel aus. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus Davids zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um in das Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Das Erste, was wir, glaube ich, von ihm lernen können, ist, prüfe deine Motive. Jede Handlung entsteht in unseren Motiven. Und deswegen legt die Schrift so viel Wert darauf, auf unser Herz zu achten. Jerobeam wird hier von einer Sorge getrieben. Ich habe ein bisschen was übersprungen, muss ich vielleicht kurz nachholen. Wir hatten gesagt, er ist nach Ägypten geflohen und dann als Rehabeam, als König eingesetzt wird, da kommt Jerobeam, muss man auseinanderhalten, Rehabeam, König vom Südreich, Sohn Salomos, Jerobeam ist dieser, von dem wir reden. später König des Nordreiches. Er kommt mit zurück und er hört das, was der Dava letzte Woche gehört hat, dass Rehabeam gesagt hat, ne, krönt mich zum König, und die sagen, naja, was wirst du für uns machen? Wie wirst du uns behandeln? Gib uns doch ein bisschen weniger Steuern, weniger Druck, wie dein Vater es gemacht hat. Und Rehabeam entscheidet sich dagegen. Und das ist, wenn Jerobeam von diesen 10 Stämmen dann, wie angekündigt, zum König von Israel, vom Nordreich gemacht wird. Okay? Und jetzt ist er König und er baut diese Städte aus, was wir hier gelesen haben. Was treibt ihn hier an? Was ihn hätte antreiben sollen, ist, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben. Er hat mich durch den Propheten angesprochen und verkündigt, ich werde König des Nordreiches werden und ich soll ihm dienen. Und der Grund, warum ich dieses werde, haben wir in der Bibellese gehört. Erinnert sich jemand? Was war der Grund dafür? Weil König Salomo sich vom Herrn abgewandt hat, werde ich sein Reich teilen. 2 Stämme bleiben bei ihm, 10 werde ich dir geben. Das war explizit die Begründung, die hatte Jerobeam gehört. Und seine Sorge hier ist jetzt nicht, wie es hätte sein sollen. Wie kann ich dem Herrn gefallen? Was möchte Gott von mir? Wie kann ich ihn verwalten? Für ihn verwalten? Erinnerst du dich an das Gebet von König Salomo? Wir hatten das hier vor 2 Wochen gehabt. Er betete und sagte, Herr, gib mir Weisheit, dieses Volk recht zu leiten. Ich bin noch so jung, ich brauche die Führung von dir. Und das ist immer ein gutes Gebet. Und die Bibel verspricht uns, wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, er bitte Gott, der es gerne gibt und keine Vorwürfe macht. Der sagt nie, ach du schon wieder, willst du schon wieder Weisheit von mir haben? Lernst du nie was selber? Wir dürfen immer kommen. Aber er kommt hier nicht. Hast du in dem Text gelesen, was seine Sorge war? Was wird aus mir werden? Wenn die jetzt alle nach Jerusalem gehen, die werden ja wieder zu König Rehabeam zurückgehen. Die werden nicht bei mir bleiben. Und darum baute er diese Städte aus, um sich etwas mehr Sicherheit zu geben. Okay? Das bedeutet, geht es uns um das Wohl der Geschwister, das Wohlgefallen Gottes, oder geht es uns um das eigene Wohlergehen? Jerobeam war hier nicht zu sagen, was ist das Beste für die Israeliten? Die sollten nach Jerusalem zum Tempel gehen. Gott hatte gesagt, das ist die Stätte, an der ich angebetet werden will. Dort ist, wo die Bundeslade war. Dort ist, wo der Tempel war. Dort ist, wo unter Salomo die Herrlichkeit Gottes auf diesen Tempel kam. Und er sagte, oh, nee, das, ich will nicht, dass sie dorthin gehen, weil dann werden sie nicht mehr mir folgen. Und es geht ihm auch nicht um das Wohlgefallen Gottes. Gott, was möchtest du? Weil das hat er angekündigt, was sein Wohlgefallen wäre. Es geht ihm rein um sein eigenes Wohlergehen. Und das ist sehr gefährlich. Und das ist der erste Schritt, wo er abkommt vom Weg. Aber wieder, nicht nur, was ist mit Jerobeam, was ist mit mir? Geht es mir in meiner Entscheidung primär um das Wohlgefallen Gottes? Geht es mir darum, den Geschwistern wohl zu tun, sie zu ermutigen? Oder denke ich zuerst, was will ich? Was habe ich davon? Wer andere davon abhält, woanders hinzugehen, ist auf dem besten Weg, eine Sekte zu werden. Und das ist genau, was mit Israel passiert ist. Sie sind zum Götzendienst abgedriftet, weil König Jerobeam sie verführt hat, nicht mehr nach Jerusalem zu gehen, nicht mehr nach Gott zu fragen, nicht zum Tempel zu gehen, nicht in die Gegenwart des Herrn zu gehen. Also auch für uns die Aufforderung, halte niemals jemanden davon ab, Gottes Willen zu tun. Nee, klar, würde ich nicht tun. Glaube ich dir, dass das nicht unsere Absicht ist. Aber wie sieht es mit unserem Verhalten aus? Er hat sie auch nicht mit Soldaten abgehalten, aber hat sie mit Alternativen abgehalten. Tun wir andere Sachen in unser Leben, die uns davon abhalten, Gott nachzufolgen? Und ihr seid alle sogar in den Sommerferien hier im Gottesdienst. So. Prima. Ja. Aber wie ist es bei anderen Zeiten? sage ich, naja, ich komme in Gottesdienst, wenn nicht gleichzeitig irgendeine andere Veranstaltung ist, die mir wichtiger ist. Oder wie sieht es nicht nur mit dem Gottesdienst aus, wie sieht es mit meiner stillen Zeit aus? Halte niemand davon ab, Gottes Willen zu tun. Aber was ist, wenn die in die Mission gehen wollen? Ja, unterstützen wir das. Halten wir Kinder davon ab und sagen, naja, du musst erst noch lernen und Schule ist wichtiger. Du musst was Vernünftiges erstmal aus dir werden und dann kannst du mal schauen, was du mit deinem Leben weitermachst. Oder sagen wir, nee, wenn Gott dich gebrauchen will, dann ja, prima, stell dich ihm zur Verfügung. Und wenn du dann nicht mehr in meiner direkten Umgebung wohnst und dann nicht mehr in die gleiche Gemeinde gehst wie ich, ja, wenn der Herr dich führt, dann folge du. Auch machen wir es Älteren gegenüber. Die meisten Kinder sind jetzt drüben, aber auch ältere Kinder. Wenn die Eltern sagen, du, ich glaube, Gott möchte mich nochmal gebrauchen und mit all der Erfahrung, die ich habe, Gott möchte mich in der Mission haben. Sagen wir, nee, denk an deine Gesundheit, denk an deine Altersvorsorge, denk an, du kannst nicht mehr gehen, du bist ja schon zu alt. Oder sagen wir, nee, wenn Gott dich ruft, dann sei bereit, das zu tun, was Gott möchte. Jerobeam hat Israel davon abgehalten und er hat sie verführt, sodass sie nicht mehr dem Herrn nachfolgen. Er verließ sich nicht auf die Zusagen, die Gott ihm gegeben hatte. Sagen, ich werde dir diese Stämme geben, ich werde dich zum König machen, du hast doch schon so viel. Aber er dachte nur an seinen eigenen Machterhalt. Er prüft auch nicht, ob seine Überlegungen wahr sind. Hast du das beim Text mitbekommen? Er sagte, okay, wenn ich die jetzt zu dem Fest gehen lasse, dann werden sie sich Rehabeam zu wenden, dann werden sie dem König von Juda folgen und nicht mehr mir. Wie wusste er das? Er wusste das gar nicht. Das war seine Sorge, das war seine Vermutung. Und die Bibel warnt uns, in Seelsorge benutze ich diesen Vers vermutlich häufiger als jeden anderen, Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das heißt auch, ich muss prüfen, ist es lieb, ist es eine Tugend, ist es wahr? Jerobeam wusste nicht, dass das, was er dachte, wirklich wahr ist. Und so häufig treffen wir Entscheidungen auf der Grundlage von Überlegungen, wo wir gar nicht wissen, dass sie wahr sind. Wenn ich das mache, wenn ich denen wirklich hingehe und sage, ich vergebe dir, dann werden die bestimmt. Wirklich? Wie weißt du das? Ist es wahr? Jerobeam trifft seine Entscheidung hier rein basierend auf Vermutung. Nicht auf Gottes Wort. Und Gott möchte, dass wir an seinem Wort prüfen und nicht unsere Entscheidung einfach darauf basieren, was vermute ich. Und eben auch, dass wir unsere Motive, unser Herz prüfen, weil er tut das mit der Sorge, sie werden nicht mehr mir folgen. Und ich finde es eigentlich bemerkenswert, wie er es ausdrückt, denn er sagt hier in Vers 26, er spricht in seinem Herzen, ja, also das sind seine eigenen Überlegungen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen, wenn dieses Volk hinaufzieht, um in das Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn Rehabeam zurückwenden. Das heißt, Rehabeam ist immer noch der eigentliche Herr. Und er sagt das. Er sagt das selber. Er sagt, eigentlich ist er ja der Nachkomme Davids. Er denkt hier nicht richtig. Und er ist neidisch und eifersüchtig auf Rehabeam, der eigentlich zu diesem Zeitpunkt weniger hat als er. Der hat nur 2 Stämme. Er hat 10. Aber er hat Jerusalem. Und da müssen wir so vorsichtig sein. Es heißt in Jakobus 3, Vers 16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und Jerobeam ist ein Paradebeispiel dafür. Es führt nur zu Streit, es führt zu Trennung. Und er sagte, das beginnt nicht erst, mit einem offenen Streit. Das beginnt nicht erst mit einer Auseinandersetzung, sondern wo Eifersucht und Eigennutz ist. Was sind das? Das sind keine Taten, das sind Einstellungen in unserem Herzen. Sagt, sei so vorsichtig. Was kann ich dann machen, wenn ich merke, dass es da? Wenn ich merke, ich bin eifersüchtig auf jemand, der etwas hat, was ich nicht habe. Ja, was sagt die Schrift? Wir sollen es bekennen. Wir sagen, Gott, du weißt, wie ich gerade denke. Du weißt, wie ich fühle. Du weißt, was meine Motive sind. Und ich weiß, und du weißt noch viel besser als ich, dass das nicht richtig ist. Aber du kannst mein Herz ändern. Hilf mir. Lass mich für diese Person beten. Und zwar nicht eins, zerstöre meine Feinde, ja, sondern eins, Vater, vergib ihnen, wie du mir vergeben hast. Hilf mir zu lieben, wie du mich geliebt hast. Hilf mir zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Statt uns erfüllen zu lassen mit dieser Neid und Eifersucht, sollen wir uns mit Gottes Wort füllen. In 1. Petrus 2, 1 und 2 heißt es, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Legt das ab. Stattdessen seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Er sagt, wo wir dieses merken, ich muss es ablegen, ich muss sagen, Gott, ich merke, das ist bei mir drin und ich will das nicht haben. Ich lese und lerne in deinem Wort, dass es verführt, dass es mich abbringt von dem Weg. Und ich nähere mich stattdessen mit deinem Wort. Sagen, Gott, was sagt dein Wort darüber? Wie möchtest du, dass ich jetzt denke? Wie möchtest du, dass ich jetzt bete? Wie möchtest du, dass ich dem gegenübertrete? Herr, ich brauche deine Hilfe. Aber ich will nicht so machen, wie ich mich fühle, sondern wie dein Wort sagt. Das ist unsere Autorität. In Gottes Willen geht es nicht zuerst um deine Sicherheit, sondern um seine Herrlichkeit. Jerobeam ging es um seine Sicherheit, nicht um Gottes Herrlichkeit. Und er verführte 10 Stämme. Und sie wandten sich vom Herrn ab und kamen die nächsten 250 Jahre bis zur Wegführung nach Assyrien nicht wieder zurück. Wegen dem Einfluss eines Mannes. Er hat noch ein bisschen mehr getan, dazu kommen wir gleich. Aber da hat es angefangen. Dass wir Acht geben. Achte auf dein Herz. Und dass es zuerst um den Herrn geht. Im Zentrum des Willens des Herrn sind wir immer am sichersten, selbst wenn wir uns nicht unbedingt sicher fühlen. Ja? Wenn Gott dich selbst in einem Krisengebiet haben will, bist du dort sicherer als in deiner eigenen Wohnung. Weil Gott über uns wacht. Nun, damit will ich nicht sagen, wenn du in tatsächlicher Gefahr bist, ja, ich begebe mich nicht in Sicherheit, sondern ja, Gott wird schon irgendwie drüber wachen und da kommen irgendwelche Leute mit Baseballschlägern auf mich zu und sagen, hey, dann lauf. Das finden wir in der Schrift auch. Ja? Bring dich in Sicherheit. Das ist nicht, was ich hier meine. Aber es geht nicht primär auch um meine finanzielle Sicherheit, meine gesundheitliche Sicherheit, sondern zuerst um Gottes Herrlichkeit. Und wenn wir ihn an erster Stelle setzen, trachtet zuerst nach dem Reich, nach seiner Herrlichkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott wird dafür sorgen. Es fängt in dem Herzen an. Prüfe deine Motive. Dann lese ich weiter ab Vers 28, 1. Könige 12, 28. So beschloss denn der König, 2 goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde. Und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Auch baute er Höhlenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest am 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er stieg selbst auf den Altar, so tat er es in Bethel, um den Kälbern zu opfern, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Höhenpriester an, die er gemacht hatte. Und er stieg selbst auf den Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen. Wir sehen als nächstes hier, befolge Gottes Anweisung. Es heißt hier, Vers 28, so beschloss denn der König. Ja, wie kam er zu diesem Schluss? Hat er Gott gefragt? Hat er in dem Buch des Gesetzes nachgelesen? Garantiert nicht, weil hätte eine andere Antwort ergeben. Wieder, er folgerte in seinem Herzen. Er überlegte seine eigenen Gedanken. Und es ging nicht mehr darum, Gott zu ehren, sondern den Menschen zu gefallen. Er sagte, das ist doch wirklich zu aufwendig, das ist zu schwierig, ganz nach Jerusalem zu gehen. Bisher war es nie zu schwer gewesen. Den Tempel gab es schon 30 plus Jahre in Jerusalem. Bisher sind sie jedes Jahr dreimal im Jahr gegangen, wenn sie treu waren. Aber jetzt plötzlich war das zu viel zu fordern. Und er bietet ihnen eine Alternative an. Wenn unsere Teilnahme davon abhängt, ob es bequem ist, dann haben wir ein Herzensproblem. Wenn ich nur komme, wenn es gerade bequem ist, wenn mir die Uhrzeit passt, wenn ich am Samstag nicht zu lange eine andere Veranstaltung hatte, wenn es nicht zu warm ist, wenn die Musik nicht zu laut ist, wenn der Prediger nicht zu lange predigt, wenn meine Freunde auch alle da sind, wenn es nicht gerade Urlaubszeit ist, wir werden immer eine Ausrede finden. Ist es uns wichtig zu sagen, ich will da sein, wo Gott ist, wo Gott am Wirken ist? Und ich sage nicht, wir sind die einzige Gemeinde, wo das stattfindet, aber ich sage, die Gemeinde ist Gottes Programm, wo er wirken möchte. Wir sollen dort sein, wo Gott uns haben möchte. Und so entstehen zwei neue religiöse Zentren. Er baut eins in Bethel auf und eins in Dan. Und ich habe das mal kurz auf der Karte mitgebracht. Hier das Gelbe, das ist Israel. Und Bethel ist da und Dan ist da. Also einmal ganz im Süden, einmal ganz im Norden zu sagen, ja, dann kannst du dir auch noch bequem aussuchen, was ist näher für dich. Dann kannst du zu dem einen oder dem anderen gehen. Dabei hatte Gott ausschließlich geboten, ja, nur in Jerusalem sollen die Opfer gebracht werden. Du sagst, naja, wieder, da geht es ja wieder um Israel. Weil diese Anweisung haben wir im Neuen Testament nicht. Stimmt. Aber wir haben eine Anweisung in Hebräer 10. Dort heißt es, und lasst uns aufeinander Acht haben, uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Das ist eine Aufforderung an uns. Und siehst du auch, was der Text sagt? Wir haben, wenn wir uns versammeln, wir haben eine Aufgabe. Siehst du das? Ja? Lass uns aufeinander Acht haben, uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Es sagt nicht, ja, wir lasst uns zusammen, das Zusammenkommen nicht versäumen. Punkt. Gottesdienst geht es nicht nur um deine Anwesenheit, sondern mit unserer Anwesenheit haben wir eine Aufgabe. Wir sollen einander zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Wir sollen einander darin bestärken, ermutigen. Das soll einander geschehen. Das soll der Prediger machen. Der auch, aber nicht nur. Und das kannst du nur tun, wenn du da bist. Ich bin dankbar für alle, die vielleicht auch jetzt online zuschauen. Aber du kannst keinen hier ermutigen. Vielleicht könnt ihr anschließend noch irgendwas im Chat schreiben. Ja? Aber wir können das nicht tun, weil wir nicht da sind. Wir sehen die anderen. Ja, okay, du kannst sie vielleicht über Video sehen, aber sie sehen dich nicht. Ja? Und wir sollen da sein. Wir haben eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe. Erfüllst du deine Aufgabe? Oder sagst du, boah, wann kann ich hier endlich raus? und wieder dem nachgehen, was ich gerne möchte. Tue ich, was der Herr sagt, oder tue ich, was mein Herz will? Jerobeam machte einen Ersatz und machte dieses goldene Kalb oder dieses Kalb, das eins für Dan, eins für Bethel. Erinnert sehr stark an das goldene Kalb, deswegen habe ich das jetzt eben auch schon so gesagt, dass wir schon in der Wüstenwanderung gesehen haben. Und damit, haben wir gelesen, Vers 30, hat er Israel zur Sünde verführt, was dann ultimativ zur Wegführung geführt hat. Wir haben das vorhin schon gelesen, ich habe das, glaube ich, hier nochmal als Warnung da ausgesprochen. Er wird Israel dahin geben, also Gott wird Israel dahin geben, um der Sünden Jerobeams willen, die er begangen und mit denen er Israel zur Sünde verführt hat. Er hat es getan, aber weil er König war und weil er dann andere dazu eingeladen hat, wird er in die Verantwortung von Gott gezogen. Sagen, du hast verführt. Er tat, was recht war in seinen Augen, nicht was Gottes Wort sagt. Und so blieb es dann auch nicht bei den Götzen, sondern eine Sünde führte zur nächsten. Er baute dann Höhenheiligtümer, machte Leute zu Priestern, die nicht qualifiziert waren, Priester zu sein. Und es ging sehr stark um ihn. Schau nochmal, wie es dann in 32 und 33 heißt. Jerobeam machte ein Fest. Und ich überspringe jetzt genau das Datum. Und so tat das in Bethel und so weiter. Vers 33, er stieg selbst auf den Altar, den er gemacht hatte. Überspringe wieder die Zeit. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest. Und er stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen. Es wird die ganze Zeit geschildert, was er getan hat. Es war mehr ein Personenkult statt Anbetung Gottes. Es war, er ging herauf, er baute, er machte, er wollte alles sein. Es ging um ihn und nicht um Gott. Klar, es gab noch gewisse Ähnlichkeiten, auch mit den Festen, aber das täuscht den Herrn nicht. Gott ist nicht beeindruckt von dem, was wir erfinden, sondern möchte, dass wir ihm gehorchen. Es ist nicht, was kann ich machen, sondern mache ich das, was sein Wort sagt. Und so ist auch der Gottesdienst nicht unsere Leistung für Gott, sondern eine Erinnerung an Gottes Leistung für uns. Gerade wenn wir nachher Abendmahl einnehmen. Es ist nicht, ich habe das Abendmahl gemacht. Wir nehmen es ein, aber es ist eine Erinnerung an das, was Christus für uns getan hat. Es ist nicht, ich habe es verdient, ich habe es gemacht, ich habe etwas geleistet, sondern ich habe seine Leistung für mich in Anspruch genommen. Und das heißt auch, im Gottesdienst geht es nicht darum, ob es mir gefällt, sondern ob es Gott gefällt. Es geht nicht darum, all das zu machen, wie ich mir das gerade vorstellen würde. Jerobeam hatte einen Gottesdienst, einen Götzendienst nach eigenem Ermessen gemacht, nach seiner eigenen Vorstellung. Er sagte, oh, so ein bisschen visuelle Hilfestellung, das wird doch helfen. Wir stellen mal einen Kalb auf. Oh, lass es nicht so weit sein, das ist so umständlich. Lass es uns näher bringen. Machte einen Götzendienst nach eigenem Ermessen. Wir müssen den Gottesdienst nicht neu erfinden oder neue Regeln hinzufügen, sondern uns auf das, was Gott uns gegeben hat, ausrichten. Wir haben keine detaillierten Vorschriften, also wir haben schon eine gewisse Flexibilität, die wir dort ausüben können. Aber wir haben eine Anleitung, wie es in der ersten Gemeinde war, wo der Heilige Geist gerade gekommen war. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Haben wir das als Schwerpunkt zu sagen? Da, das ist, was wir machen. Das ist, worauf der Fokus ist. Und wir verharren darin. Wir machen das. Das ist unser Schwerpunkt. Das ist, was es ausmacht. Und nicht einfach nur irgendwo hinten dran gehängt. Achte auf das Herz. Prüfe die Motive. Befolge Gottes Anweisung. Und dann ignoriere nicht die Warnung, Kapitel 13. Und siehe, ein Mann Gottes kam aus Juda auf das Wort des Herrn hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sagte: Altar, Altar, so spricht der Herr. Siehe, ein Sohn wird dem Haus David geboren werden, sein Name ist Josia. Der wird dir auf dir die Höhenpriester schlachten und die auf dir räuchern. Und Menschengebeine wird man auf dir verbrennen. Und er gab an jenem Tag ein Wunderzeichen und sagte: Dies ist das Wunderzeichen dafür, dass der Herr geredet hat. Siehe, der Altar wird zerbersten und die Fettasche, die darauf ist, wird verschüttet werden. Und es geschah, als der König das Wort des Mannes Gottes hörte, die er gegen den Altar in Bethel ausgerufen hatte, da streckte Jerobeam vom Altar herab seine Hand aus und sagte: Packt ihn! Da verdorrte seine Hand, die er gegen ihn ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht wieder an sich ziehen. Und der Altar zerbarst und die Fettasche wurde vom Altar verschüttet nach dem Wunderzeichen, das der Mann Gottes auf das Wort des Herrn hingegeben hatte. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, und bete für mich, dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Und der Mann Gottes besänftige das Angesicht des Herrn, und die Hand des Königs wurde ihm wiedergegeben und wurde wie vorher. Und der König redete zu dem Mann Gottes: Komm mit mir ins Haus und stärke dich, und ich will dir ein Geschenk geben. Der Mann Gottes aber sagte zum König: Selbst wenn du mir die Hälfte deines Hauses gäbest, so würde ich nicht mit dir hineingehen. Ich werde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken, denn so ist es mir durch das Wort des Herrn befohlen worden. Du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken, und du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, den du hingegangen bist. So ging er auf einem anderen Weg fort und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Jerobeam macht all dieses und Gott sendet einen Propheten, sendet einen Boten, um den König zu warnen. Und er sagte: Hier sind die Konsequenzen. Und was macht der König? Was ist seine erste Reaktion, als er das hört? Packt ihn, nehmt ihn fest. Hier ist jemand, der sich anmaßt, gegen mich, den König, etwas zu sagen. Was machst du mit einer Botschaft, die dir nicht gefällt? Das Bild ist von Dan. Das war, wo einer dieser Götzenopfer-Altare stand. Der König sagt: Nehmt ihn gefangen, weg mit ihm. Der sagt etwas, was mir nicht gefällt. Was machst du, wenn du etwas hörst, das dir nicht gefällt? Attackierst du den Boten oder lässt du Gott in dein Herz sprechen? Jerobeam sagt: Weg mit ihm, ich will von ihm nichts mehr hören. Aber Gott ließ das nicht zu und ließ stattdessen seine Hand verdorren und die angekündigten Zeichen eintreten. Der König betet dann und bittet ihn und sagt: Bitte doch dem Herrn, dass das aufhört. Aber ich will, dass wir das genau sehen. Vers 6. Da hob der König an und sagte zu dem Mann Gottes: Besänftige doch das Angesicht des Herrn, deines Gottes, bete für mich. Was soll er beten? Dass ich meine Hand wieder an mich ziehen kann. Es ging ihm nicht darum: Bete, dass Gott mir vergibt, bete, dass Gott mich wiederherstellt, dass ich Entscheidungen treffe, die ihm wohlgefällig sind, sondern rein: Bitte, dass es nicht so offensichtlich ist. Und meine Hand will ich auch wieder gebrauchen. Es hat ihn nicht geändert. Und das Ende des Kapitels sagt es uns auch, dass er sich nicht verändert hat. Verse 1. Könige 13, 33 und 34. Nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam von seinem bösen Weg nicht um, sondern machte weiter Leute aus dem gesamten Volk zu Höhenpriestern. Wer Lust hatte, den weihte er, dass er ein Priester der Höhen wurde. Und diese Sache wurde zur Sünde des Hauses Jerobeam und zum Anlass, es auszutilgen und zu vernichten von der Oberfläche der Erde hinweg. Selbst wenn er dann den Mann Gottes einlud: Komm zu mir, ich mache dir auch ein Geschenk. Es ging ihm nicht darum, dass er etwas eingesehen hatte, sondern er wollte einfach gut dastehen. Aber Gott hat dem Propheten vorher gesagt, zu sagen: Nee, du gehst hin, du überbringst die Botschaft und lässt dich dann nicht einladen, lässt dich nicht irgendwie dort überreden, sondern kehrst wieder um. Denn Gott weiß, wie die Leute reagieren werden, aber dennoch gibt er immer wieder eine Gelegenheit zur Umkehr. Er hätte niemanden zu Jerobeam schicken müssen. Der hatte sich schon entschieden. Er hatte nicht auf den Herrn gehört, wie ihm der Prophet gesagt hatte. Aber er gibt die Gelegenheit und er gibt die Gelegenheit auch heute. 2. Petrus 3,9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Deswegen ist Gott so geduldig, weil er will, dass Menschen umkehren. Deswegen sagt er das. Er weiß, dass Jerobeam nicht drauf hören wird. Deswegen hat er dem Propheten gesagt, ja, sag die Botschaft und geh. Weil ich weiß, auch wenn dieses gesagt wird, er wird nicht darauf reagieren. Dennoch, bei wem liegt die Verantwortung? Eindeutig, die ganze Schrift hindurch, bei Jerobeam. Er hat verführt, er hat nicht gehört. Es ist nicht Gottes Schuld, es ist die Verantwortung von Jerobeam, der durch sein Verhalten ganz Israel verführt hat. Weil statt für all das dankbar zu sein, was Gott ihm gegeben hat, und das zu gebrauchen zu Gottes Ehre, ging es ihm darum, was denken die Leute über mich, wie kann ich meine Stellung bewahren? Worum geht es mir? Worum geht es dir? Geht es uns darum, dass es Gott wohl gefällt oder dass es mir gefällt? Dass ich bekomme, was ich will oder dass Gott bekommt, was ihm gebührt? Israel hatte das Gesetz. Jerobeam hätte besser wissen sollen. Wir haben sogar noch mehr. Wir haben die vollendete Schrift. Wir haben das ganze Wort Gottes. Was machen wir damit? Picken wir uns die Sachen raus, die uns gefallen? Oder lassen wir uns auch korrigieren? Stellen wir Gottes Wort über uns? Oder stellen wir uns über Gottes Wort? Wer hat die Autorität? Ist die Autorität in dir, in mir? Oder ist die Autorität bei Gott und in seinem Wort? Und wir müssen uns hier am Ende die Frage stellen, wie können wir verhindern, dass uns das passiert? Dass ich kein Jerobeam werde. Nun, eine Garantie gibt es nicht, außer dass wir nicht die Geschichte wiederholen und mit aller Wahrscheinlichkeit nicht zu einem König werden. Aber wir müssen da anfangen, wo Jerobeam abgewichen ist. Achte auf dein Herz. Bewahre ich mein Herz, dass mein oberstes Ziel ist, dem Herrn zu gefallen? Lebe ich nach seinem Wort, nach dem, was er sagt, nicht nach dem, was ich denke oder ich denke, dass die Leute denken? Und wenn Gott mich anspricht, wenn Gott mir sagt, sagen, hey, was du da machst, das ist nicht in Ordnung und du weißt es, lasse ich mich korrigieren? Oder sage ich, nee, der hat mir nichts zu sagen. Ich werde tun, was ich will. Jerobeam hat getan, was er will. Und er hat ganz Israel verführt, dass sie später in Gefangenschaft nach Assyrien gegangen sind. Entscheidungen, die wir treffen, haben Auswirkungen. Nicht nur auf uns, auch auf andere. Was machen wir damit? Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern und in Anleitung dessen steht in 1. Korinther 11 dieser Abschnitt. Und ich möchte, dass wir das vorab lesen, dann singen wir gleich noch ein Lied und dann nehmen wir das Abendmahl ein. Aber hier sagt uns der Herr auch, wie uns das hilft, dass wir nicht auf dem Weg Jerobeams gehen. Nun, Jerobeam wird nicht erwähnt, aber ich zeige euch wie. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Es wurde gegeben zum Gedächtnis, damit wir nicht vergessen, was Gott für uns getan hat, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Und er gibt die Ermahnung, sagt, jeder prüfe sich selbst. Bin ich versöhnt mit dem Herrn? Und wenn er hier sagt, dass er würdig ist, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch trinkt. Okay? Dieses würdig ist nicht eins, ich habe es verdient, aber ich weiß, dass ich es nicht von mir aus verdiene, sondern ich weiß, dass es rein aus Gnade ist. Aber ich nehme es in diesem Bewusstsein, dass es seine Gnade ist. Und es gibt nichts in meinem Leben, wo ich nicht bereit bin, Gottes Willen zu tun. Und nicht Perfektion. Aber wir sollen uns selber prüfen und schauen zu sagen, ist da etwas wie Jerobeam, der sagte, ich habe das gehört, aber ich mache einfach weiter. Egal, was die Bibel sagt, egal, was mir gesagt wird, egal, worauf Geschwister mich hinweisen, ich mache, was ich will. Dann würde ich sagen, nee, das ist nicht würdig. Nicht würdig dessen, was Christus dafür bezahlt hat, um uns davon freizukaufen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Christus ist deswegen gestorben, um uns davon zu befreien. Von der Sünde und den Folgen der Sünde. Und daran wollen wir gedenken. Also wenn wir gleich dann das Brot nehmen, einfach aus dem Kelch trinken, dass wir uns bewusst machen und sagen, Christus hat dieses vollbracht, weil eigentlich ich hätte tot sein sollen. Ich müsste sterben, ich müsste von Gott verurteilt werden. Und nur, nicht weil ich dieses esse, sondern nur weil Christus dieses vollbracht hat, woran wir gedenken mit diesen Symbolen. Nur deshalb kann ich vor Gott stehen. Nur deshalb habe ich eine Zukunft. Nur deshalb habe ich eine Zuversicht. Nur wegen Christus. Und gleichzeitig auch zu sagen, wenn ich das habe, heißt nicht, ich kann machen, was ich will. Denk an Jerobeam. Seh, woran das geführt hat. Wollen noch einmal beten, dann singen wir ein Lied und dann nehmen wir das Abendmahl ein. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir auch für die Warnung, die du uns gibst. Aber ich danke dir, dass du nicht nur warnst und sagst, Vorsicht, 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 Vorsicht. Sondern du hast deinen Sohn gesandt, um zu sagen, und hier ist die Lösung. Hier ist der Ausweg. Hier ist die Erlösung. Und Jesus sagt nicht Vorsicht, er sagt vollbracht. Er hat alles bezahlt. Für meine Schuld und für die Schuld aller Menschen. Und daran wollen wir gedenken. Wir wollen uns warnen lassen, aber wir wollen nicht vergessen, du bietest Gnade an. Aber die Gnade ist, einmal die Errettung anzunehmen, aber dann auch danach zu leben, danach zu handeln, dich vor Augen zu haben in allen Wegen und Entscheidungen unseres Lebens. Herr, wirke du das in uns und du weißt, wo jeder von uns steht. Wenn jemand dies hier hört und dich noch nicht kennt, Herr, ich bete, dass sie sich warnen lassen, vom falschen Weg abzukommen, umzukehren zu dir, solange noch Gnadenzeit ist. Und ich bete für uns, die wir deine Kinder sind, Herr, dass wir mehr auf dein Wort hören, als auf unsere eigenen Gedanken. In Jesu Namen. Amen. Lass uns bitte noch einmal